Guckst du gerne Fußball und wenn ja, welchen?
Ich gucke gerne Fußball, ja. Tatsächlich gucke ich aber lieber sozusagen Amateurfußball. Also hier, wenn nebenan bei mir auf dem Fußballplatz ein Spiel stattfindet, gucke ich gerne zu. Ich gucke auch gerne dem Team zu, in dem ich selber gespielt habe. Fußball im Fernsehen verfolge ich in letzter Zeit weniger. Das war früher auch mal anders und liegt jetzt mehr daran, dass ich beruflich ziemlich beschäftigt bin.
Du forschst unter anderem zur Verknüpfung von Geschlecht und Sport. Und in einem Artikel von dir habe ich den großen Begriff feministische Sportkritik gelesen. Was verbirgt sich denn dahinter?
Also hinter dem Begriff der feministischen Sportkritik verbirgt sich eine lange Geschichte der frauenbewegten Auseinandersetzung mit Sport. Die hat innerhalb der Frauenbewegung stattgefunden, die hat innerhalb des Sportes stattgefunden oder findet da auch natürlich noch statt. Und die findet auch inzwischen in den Universitäten, ungefähr seit den 80er Jahren statt. Und da geht es darum, die Geschlechterverhältnisse im Sport zu kritisieren. Also angefangen historisch betrachtet bei dem mangelnden Zugang oder dem verschlossenen Zugang für Frauen zum Sport, bis hin zur gegenwärtigen Abwertung von Frauen im Sport oder der Einteilung von typisch männliche, typisch weibliche Sportarten oder der Mobilisierung von so Stereotypen, die eng mit Sexismus und Homophobie und so verbunden sind. Genau, es geht vor allem darum, die Geschlechterverhältnisse des Sportes zu kritisieren und den Sport in seinen Machtverhältnissen, gesellschaftlichen Machtverhältnissen so zu analysieren.
Wenn wir diese Kritik oder diese allgemeine feministische Sportkritik nun auf Fußball oder auf professionellen Fußball beziehen, was sind denn da vielleicht so die Hauptkritikpunkte?
Naja, also das ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, es gibt inzwischen gar nicht mehr so die feministische Sportkritik, sondern das ist natürlich auch wie der gesamte Feminismus total ausdifferenziert. Und da gibt es verschiedene Kritikpunkte und da gibt es auch ganz verschiedene Strömungen. Wenn wir uns das gegenwärtig angucken, dann beziehen sich gerade im Fußball, bezieht sich sehr viel Kritik darauf, dass Frauen oder der Frauenfußball immer noch schlechter gestellt ist, also weniger Anerkennung genießt gesellschaftlich gesehen, dass die Gehälter schlechter sind, dass Frauen in den Gremien, in den Sportverbänden unterrepräsentiert sind, dass immer noch sehr viel Sexismus und Homophobie in den Stadien kursiert. Und da geht es natürlich vor allem um so eine Gleichstellung und Gleichbehandlung innerhalb der bestehenden Strukturen des Fußballs. Also historisch betrachtet gab es auch eine andere Form von feministischer Sportkritik, die mehr die Männlichkeit des Fußballs dekonstruiert hat, also kritisiert hat, also gezeigt hat, dass Fußball eigentlich von den Anfängen her eine männliche Sportart war, die von sozusagen, also ganz platt gesagt, von Männern für Männer erfunden wurde, um Männlichkeit zu lernen. Ne? Also wo es um bestimmte Werte und um Eigenschaften ging, wie jetzt Härte, Durchsetzungsvermögen und dann halt das Spiel auch darum organisiert wurde, um genau diese Eigenschaften zu lernen. Und dann gab es viele feministische oder frauenbewegte Ansätze, auch hier eben anderen Fußball zu spielen. Also einen Fußball zu spielen, der eben nicht von diesen männlichen Werten ausging und der sich mehr orientiert hat an Lebensrealitäten oder Bedürfnissen von Frauen und hinterfragt hat, ob der Fußball so gespielt werden muss, wie er gerade gespielt wird.
Sie haben das ja gerade auch schon auf historischer Ebene angesprochen. Wenn ich an Männerfußballturniere wie die EM oder die WM denke, dann sehe ich vor allem Männer, die Männern beim Spielen zugucken und im Stadion am Rand sitzen dann die Spielerfrauen, die in den Medien oft auch nur auf ihr Aussehen reduziert werden. Wie wichtig sind denn Konzepte von Männlichkeit beim Profifußball immer noch?
Die sind total wichtig. Also ich würde sagen, der Fußball nach wie vor ist eine Praxis, ist eine Praktik, ist ein Raum, wo sich Männlichkeit vermittelt, ne? Wo da wird gezeigt, was eine angesehene, gesellschaftlich angesehene Form von Männlichkeit ist. Männer können da männlich sein. Das läuft natürlich auch ganz stark über so eine Ausklammerung von Homosexualität. Es ist eine ganz klar so eine heterosexuelle Männlichkeit. Es ist eine junge, fitte, sportlich-athletische Männlichkeit. Wenn man den Fußball so über die Jahre, den Männerfußball über die Jahre hinweg auch analysiert, dann hat sich das auch durchaus verändert, was so als typisch männlich gilt. Also weg irgendwie von so einer ganz körperlichen Stärke hin mehr so zu einem taktisch agilen, teamorientierten Spiel zum Beispiel. Da spiegeln sich gesellschaftlich männliche Werte und diese Männlichkeit kann sich natürlich auch nur als Männlichkeit behaupten oder konstruieren, dadurch, dass sie, wie ja schon gesagt, Homosexualität, also schwule Männer ganz stark abwertet, aber natürlich auch Frauen als eben die nicht männlichen, die dann nicht für den Fußball geeignet erscheinen aufgrund verschiedenster Sachen ihres Körpers, ihres Charakters. Also insofern funktioniert, glaube ich, der moderne Fußball immer noch über so eine ganz starke Trennung von heterosexueller Männlichkeit, von verschiedenen Weiblichkeiten, die dann ja auch eben nicht als Fußball bezeichnet werden, sondern als Frauenfußball.
Frauenfußball besteht offiziell ja schon seit einem halben Jahrhundert und auch zuvor haben Menschen verschiedenen Geschlechts schon Fußball gespielt. Trotzdem gilt Männerfußball als die Norm. Geht es um männliche Spieler, wird oft nur von Fußball gesprochen, während Frauenfußball immer dezidiert ausformuliert wird. Welche Rolle spielt denn dabei die Sprache?
Also wenn wir auf die Trennung von Fußball und Frauenfußball zu sprechen kommen, dann würde ich sagen, ist es gar nicht so unbedingt nötig, dass wir nur auf der sprachlichen Ebene gucken, sondern da müssen wir auf der Organisationsebene gucken, wie ist es in den Verbänden organisiert, woher kommt denn diese Trennung, wie manifestiert die sich, kann man die Gleichstellung der beiden Sportarten nicht auf ganz andere Weise, also muss man die nicht auf ganz anderen Ebenen noch bearbeiten als nur auf der sprachlichen. Also wenn es generell um eine gendergerechte Sprache geht, ist es natürlich ein großes Streitthema gegenwärtig, ein heftig umkämpftes Thema. Und ich persönlich halte es für wichtig, dass Sprache so genau wie möglich sich bemüht, Realität abzuzeichnen. Und das bedeutet halt eben auch, dass ich alle anwesenden Geschlechter benenne und nicht nur von Männern spreche, also nur das generische Maskulinum benutze, weil dann bleibt ja völlig unklar, wer eigentlich gemeint ist. Ich würde aber trotzdem auch sagen, dass wir uns nicht zu sehr in diesen Kampf um richtige Sprache verbeißen sollten. Also sicherlich ist da was dran, dass Sprache die Wahrnehmung schärft oder die Wahrnehmung prägt. Und aus dem Sport gemünzt bedeutet das natürlich auch, dass wenn ich konsequent nur von Spielern, Schiedsrichtern, Trainern spreche, das Bewusstsein dafür schwindet, dass es einfach SpielerInnen, TrainerInnen und SchiedsrichterInnen gibt. Dennoch kann man ja aber auch an anderen Beispielen sehen, dass veränderte Begrifflichkeiten, zum Beispiel Veränderungen in der Sprache, nicht immer mit einem Bewusstseinswandel einhergehen müssen. Insofern glaube ich, diese Auseinandersetzung um Sprache ist ein Ort von vielen, wo die Auseinandersetzung um Geschlechtergerechtigkeit im Sport stattfinden sollte.
Ich finde, beim Fußball ist es ja noch mal krasser als nur, dass nicht gegendert wird, sondern tatsächlich heißt Fußball an sich immer Männerfußball, wenn man zum Beispiel sagt, Wolfsburg ist deutscher Meister geworden, dann sagen alle Herr Nee und meinen damit halt den männlichen Wettbewerb, die männliche Meisterschaft. Quasi die Frauen, genau, werden gar nicht mal mitgedacht und total unsichtbar gemacht. Also da geht es fast noch gar nicht so sehr ums Gendern, sondern tatsächlich um die Wahrnehmung von Frauenfußball als Fußball.
Ja, ich glaube, da kann man auch zurück mal in die Geschichte gucken und sich auch fragen, warum das so ist oder welche Funktion das erfüllt. Das möchte ich mir auch gar nicht selber auf die Fahnen schreiben, weil das haben andere Forscherinnen und Forscher herausgearbeitet. Aber kurz zusammengefasst hat 1970 in Westdeutschland der Deutsche Fußballbund ja das Frauenfußballverbot aufgehoben und den Fußball in die Strukturen integriert, auch im Sinne der damaligen, des aufkommenden Windes der Gleichbehandlung, der Gleichstellung. Was so ein bisschen als ein Akt der Emanzipation oder ein Schritt in Richtung mehr Geschlechtergerechtigkeit scheinen mag, kann man ja auch anders deuten, ne? Also dadurch ist der Frauenfußball halt in die Strukturen des Deutschen Fußballbundes eingegliedert worden und fortan unter ihr Management gestellt worden, sodass sie natürlich jetzt auch diese Entscheidungen treffen können, wie er bezeichnet wird. Und seither haben die Fußballverbände eigentlich auch sehr viel dafür getan und auch zusammen natürlich mit der Öffentlichkeit, ganz klar eine Trennung zu machen zwischen dem richtigen Fußball und dem Frauenfußball. Wo es weiterhin darum geht, den Fußball als typisch männliche Sportart zu erhalten und weiterhin von dem weiblichen abzugrenzen. Ne? Also diese Abgrenzung bleibt weiterhin bestehen. Und ich glaube, das erfüllt durchaus eben den Zweck, dass an dieser Männlichkeit des Fußballs nicht weiter gerüttelt werden muss. Und mit Blick auf die Frage, so wie wollen wir geschlechterpolitisch weiter im Fußball kämpfen, könnten wir uns da natürlich auch die Frage stellen, ob dieser Weg in die Institutionen hinein tatsächlich sinnvoll oder der bestmöglichste gewesen ist oder ob es nicht vielleicht auch andere Wege gegeben hätte, die den Frauenfußball eben nicht unter das Reglement der bestehenden Verbände gestellt hätten.
Diese Unterscheidung oder die Organisation in Männer- und Frauenfußball, darin schlägt sich ja auch schon eine sehr strenge Binarität nieder und für nicht-binäre Fußballspielende wäre zum Beispiel gar kein Platz, allein schon von der Bezeichnung her. Wie würdest du denn die zukünftigen Entwicklungen des Profifußballs einschätzen? Kann er, so wie er sich bis jetzt überhaupt etabliert hat, ohne diese starre Geschlechtertrennung funktionieren?
Das ist eine total spannende Frage, weil natürlich Fußball kennt nur zwei Geschlechter. Und alle Personen, die sich jenseits dieser Geschlechterpolarität bewegen, werden unweigerlich dazu gedrängt, sich halt dem einen oder anderen Geschlecht zuzuordnen. Wie ich ja schon gesagt habe, der Fußball funktioniert halt über diese starke Konstitution von Männlichkeit versus Weiblichkeit. Das heißt, so eine dritte Option, wie jetzt vom Bundesverfassungsgericht angemahnt, ist im Fußball relativ schwer vorstellbar. Was halt passiert ist, dass nicht-binäre Personen, Trans-Personen sich letztlich eben für eine Geschlechtskategorie entscheiden müssen. Die Sache ist, ich glaube, wenn wir einen Fußball denken wollen, der völlig inklusiv funktioniert, der nicht nach Geschlechtern trennt, sondern sich irgendwie andere Kategorien aussucht, dann müssen wir echt kreativ werden. Dann kann man vielleicht mal in andere Sportarten gucken. Man kann aber vor allem, glaube ich, auch mal in den Amateur- und den Freizeitbereich gucken, weil da gibt es wahnsinnig viel LGBTI-Sportprojekte, die wirklich die Regeln des Fußballs ändern, sodass viele verschiedene Identitäten mit ganz unterschiedlichen Körpern und ganz unterschiedlichen Wünschen an den Sport darin auch einen Platz finden können. Sie stellen aber natürlich die Funktionsweise, die Regeln, die Organisationsform des Fußballs radikal in Frage. Ich finde, darin liegt eine wahnsinnig interessante und spannende Zukunftsvision für den Fußball. Die braucht Mut, die braucht Kreativität und sie ist sehr unwahrscheinlich in den Verbänden unterzubringen. Mit Blick auf die Verbände würde ich eher sagen, es geht weiterhin so einen eher liberalen Weg, der sich an Diversitätsstrategien vermutlich orientiert. Aber ich glaube, es wird keine radikale Veränderung des Fußballs geben, auch wenn es vielleicht wünschenswert wäre.
Diesen Fußball, den Sie beschrieben haben, Sie schreiben ja auch, ein anderer Fußball ist möglich. Wo finden Sie denn den zurzeit oder woher kommt dieser Glaube?
Also ein anderer Fußball ist möglich, das meine ich jetzt eben in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse des Fußballs, auf das Primat des Männlichen, auf die Norm des Männlichen, auf dem Platz und in den Stadien und in den Verbänden und in der Sprache und in den Körpern. Es gibt total viele Gegenentwürfe, aber die finden ihre Wege eher nicht in die Verbände, weil sie, sobald sie in die Verbände gehen, sich dem Reglement unterwerfen müssen, ne? Also den Regeln des Ligabetriebes, der Vereinsformierung und so weiter. Die findet man aber in queeren Fußballturnieren, die findet man bei antirassistischen Fußballveranstaltungen, die findet man in bunten Ligen, die findet man in feministischen Fußballprojekten. Da wird unglaublich viel experimentiert. Da wird immer wieder die Frage neu verhandelt mit allen Anwesenden, wie wollen wir spielen? Und da kommen ganz interessante Entwürfe. Aber sie befinden sich halt wirklich in gesellschaftlichen Nischen.
Wenn Frauen im Profifußball erfolgreich werden wollen, müssen sie sich ja dann auf eine Art und Weise dieser männlichen Norm unterwerfen oder eben genau den Sachen nachstreben, so Ehrgeiz, Leistung, Optimierung in diese Richtung. Gibt es nur diesen Weg zurzeit für Frauen erfolgreich zu werden oder gab es da auch eine Veränderung in den letzten Jahren?
Nein, ich würde sagen, es gibt nur diesen Weg. Es ist der leistungsorientierte Fußball. Da kommt man nur rein, indem man genau diese Werte übernimmt und sich zu eigen macht. Ja, ich meine, was es natürlich viel mehr gibt inzwischen, ist eine größere Diversität von Frauen auf dem Platz. Also inzwischen gibt es ja viele Spielerinnen, die sich als lesbisch oder queer geoutet haben. Solche Outings oder so selbstbewusste Darstellungen von nicht heterosexueller Sexualität oder nicht heteronormativen Weiblichkeiten ist total wünschenswert, weil es natürlich eine Vielfalt in den Fußball reinbringt. Aber es rüttelt meiner Meinung nach nicht an diesen männlichen Grundprinzipien des Fußballs, dieser Höherwertigkeit des männlichen Körpers, der männlichen Norm von Leistung, Stärke, Härte, Disziplin, Wettkampf, sich gegenseitig übertrumpfen, das Produzieren von Gewinnern und Verlierern, Gewalt gegen den eigenen Körper, das ständige Überstreiten von körperlichen Grenzen und so weiter. Ne? Bleibt damit halt unangetastet.